ARD Sounds.
Stellt euch vor, ihr steht an. In einem Industriegebiet in der Innenstadt von Los Angeles vor einem schmuddeligen Lagerhaus. Es ist ziemlich warm am 15. September 2006 und die Schlange ist irre lang. Immer wieder fahren Limousinen vor, Hollywood-Stars steigen aus. Der Parkservice übernimmt, während sie Richtung Eingang schreiten. Die Presse ist überall. Hier eröffnet gerade eine Banksy-Show. Gratis, aber nur 3 Tage und extrem schwer reinzukommen. Natürlich nicht für die Weltstars. Die Organisatoren der Show haben angekündigt, dass Cameron Diaz, Colin Farrell und Orlando Bloom anwesend sein werden. Sacha Baron Cohen und Dennis Hopper dürfen als Erste rein. Und endlich seid ihr dran. Ihr betretet das riesige Lagerhaus. 1115 Quadratmeter, brütend heiß und es riecht seltsam. Ihr schaut euch um und plötzlich seht ihr es. Da steht ein Elefant im Raum. Nicht im übertragenen Sinne, ein echter. Die 37-jährige indische Elefantendame Thai, mitten in einer Art Wohnzimmerattrappe mit einem geblümten Sofa, einer altmodischen Schirmlampe, einem Fernseher mit Holzverkleidung und vor allem umgeben von Wänden mit auffälliger pinker Tapete und floralem Muster in Gold. Die Elefantendame steht vor der Wand, angemalt, genau gleich wie die Tapete. Komplett pink mit goldenem Muster. Und überall sind Fernsehteams. Wie dieses von der BBC, das live von der Show berichtet.
Painting walls isn't enough for Banksy anymore. A graffitied elephant, the star of this American show. Not even LA has seen anything like this before.
Animal rights activists are outraged over an art exhibit involving a live painted elephant.
There's an elephant in the room, a problem that we never talk about.
Ihr habt eine Karte in die Hand gedrückt bekommen. Darauf steht unter anderem:
There's an elephant in the room. There's a problem we never talk about. 1,7 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Wasser.
1,7 billion people have no access to clean drinking water.
2 Milliarden Menschen leben unter der Armutsgrenze.
2 billion people live below the poverty line.
Da steht nicht nur sprichwörtlich ein Elefant im Raum.
Plötzlich betritt das Hollywood-Party-Ausstellung. Brad Pitt und Angelina Jolie laufen an Christina Aguilera und Jude Law vorbei, begutachten die Siebdrucke und verfremdeten Ölgemälde an der Wand und kaufen. Banksy-Kunst im Wert von über 250.000 Pfund. Das sind damals gut 370.000 Euro. Dieser Shopping-Trip, das ist der Wendepunkt. Ab diesem Moment schießen die Preise für Banksys Kunstwerke in den Auktionshäusern durch die Decke. Sie werden so teuer, dass es sich jetzt sogar lohnt, Banksy-Kunst von der Straße zu klauen. Ich bin Ortrun Schütz. Und das ist Banksy. Rebellion oder Kitsch? Ein ARD-Original vom RBB. Folge 5. Kunstraub. Brangelina und der Elefant.
For the sake of keeping all street art where it belongs, I'd encourage people not to buy anything by anybody.
Damit die Straßenkunst da bleibt, wo sie hingehört, möchte ich den Leuten dringend raten, niemandem etwas abzukaufen, was nicht von vornherein für den Verkauf geschaffen worden ist.
In der letzten Folge habe ich erfahren, Banksy fällt es schwer, nach seinem weltweiten Erfolg mit der Verachtung aus der Szene umzugehen, aus der er ursprünglich kommt. Der traditionellen Graffiti-Szene.
Menschen, die berühmt werden, lösen in der Gruppe, aus der sie kommen, viel Widerstand und Unmut aus.
Geht es Banksy tatsächlich vor allem um Ruhm und Geld? Seine Werke beinhalten ja meist eine politische Botschaft. Von der Show Barely Legal 2006 in Los Angeles sind allerdings nur 2 Dinge wirklich hängen geblieben. Erstens, Banksy hat einen Elefanten bemalt. Zweitens, Brad Pitt und Angelina Jolie waren da und haben viel Geld für seine Kunst ausgegeben. Dass da was von Armut und mangelndem Trinkwasser auf der Karte stand, daran erinnert sich später fast keiner mehr. Falls Banksy mit dieser Ausstellung aufrütteln wollte, hat er das nicht geschafft. Dafür wollen jetzt alle Street Art kaufen und verkaufen. Auch illegale Banksy-Graffitis von der Straße. Wer sind diese Leute, die ohne Banksys Erlaubnis mit seinen Werken handeln und damit richtig viel Geld verdienen?
Hallo.
Hallo, come on in.
Yes.
Ich betrete eine Kunstgalerie in Brentwood in Essex, 25 Kilometer von London entfernt, in der ich Banksys von der Straße vermute. Diese Galerie ist anders als die Galerien, die ich kenne. Kein schick ausgeleuchteter Raum mit sorgfältig vorgeführten Werken. Diese Galerie sieht eher aus wie eine Rumpelkammer. Der ganze Boden steht voll mit Gemälden und Drucken. Nur wenige verpackt in Plastikfolie oder Pappkartons. Hoffentlich keine Originale. Ich muss mich vorsichtig zum Galeristen durchschlängeln.
Hey, you are John Brandler.
I am.
Nice.
You made it. Have a seat.
Auf dem Foto der Galerie-Website sah John Brandler eleganter aus. Wie ein englischer Lord mit gepflegtem Vollbart, auffällig bunter Fliege und dunkelblauem Polunder. In echt sieht er aus wie Santa Claus in Zivil. Sein struppig weißer Bart wirkt nicht ganz so gepflegt. Er trägt eine blaue Fleecejacke zu schwarzen Jeans. Kaum zu glauben, dass dieser Mensch mehrere Banksy-Mauern von der Straße besitzt.
So I own Seasons Greetings, I own Hula Hoop Girl, I own one called Computer Robot.
Ich besitze Seasons Greetings,
another one called,
ich besitze Hula Hoop Girl,
Computer Robot.
Ich besitze eins, das Computer Robot heißt.
Computer Robot, Hula Hoop Girl.
Ein anderes, das
Seasons Greetings.
Na, wie auch immer.
Can't remember the other one.
Ich besitze jedenfalls
anyway,
fünf.
So, I own five in total.
Ich bitte Brandler, mir seine Banksys zu zeigen. Aber leider, die großen Mauern sind zu schwer. Die kann er hier nicht lagern. Die sind mehrere Kilometer weit weg an einem sicheren Ort. Eine Runde durch den Galerieraum könnte sich trotzdem lohnen. Allerdings ist der Boden so vollgestellt mit Kunst, ich kann kaum einen Fuß vor den anderen setzen.
Keep going, keep going.
More. Where do we go?
Brandler zeigt mir einen echten Constable und einen Rubens an den dunkelroten Wänden. Am Boden steht Original Street Art von Swoon, Ben Ein und Black Lurah herum. Ich habe ernsthafte Bedenken, ob meine Versicherung das bezahlen kann, wenn ich hier jetzt stolpere.
Pure Evil, Rachel List, Pro, Banksy.
Da ist ein Mauerstück.
This is a piece of wall.
Das ist ein echter Banksy.
That's 35 kilos.
Das wiegt 35 Kilo.
I see a rat.
Da ist die Ratte.
It's called Gangster Rat or Ghetto Rat. And it shows the rat.
Man sieht die Ratte mit einer Goldkette um den Hals, mit einem Dollarzeichen als Anhänger dran und einem Ghetto-Blaster.
So,
Brandler hat hier so viele Banksy-Drucke und Originale, Gemälde und Albumcover. Aus seiner Sicht also verständlich, dass ihm das ein oder andere Originalmauerstück von Banksy in Vergessenheit gerät.
So this is a real Banksy.
That's a real Banksy, yeah.
Und er liegt in der Mitte von...
Der haut schon nicht ab.
Weil er so schwer ist?
Weil er so schwer ist. Also wer sollte ihn stehlen?
Es wirkt nicht sicher.
Naja, tagsüber, wenn ich nicht da bin, sind die Rollläden unten. Es gibt eine Alarmanlage, Überwachungskameras. Und wenn du es stehlen würdest, wo würdest du es dann verkaufen? Das ist ein Unikat. Gestohlene Kunst ist sehr, sehr schwer zu verkaufen.
Es hat etwas Ironisches, wenn Brandler das sagt. Für Banksy-Fans ist er nämlich der Kunsträuber. Sie hassen ihn dafür, dass er die Mauern mit Banksy-Kunst von der Straße wegkauft. Graffitis, die sie als eine Art Geschenk sehen. Demokratische Kunst, die allen gehört, die auf der Straße daran vorbeilaufen. Eine Art Geschenk von Banksy an die Stadt, in der er die Graffitis sprayt. Brandler hat wegen seiner Käufe schon mal eine Todesdrohung bekommen und die Polizei eingeschaltet. Es gibt noch einen anderen Grund, warum Fans finden, dass Banksy-Kunstwerke dort bleiben sollen, wo er sie ursprünglich hingemalt hat. Der Ort erzählt oft viel mit. John Brandler weiß das.
So he painted one on a garage in Wales.
Er hat eins an einer Garage in Wales gemalt.
In a town called Port Talbot, which is the most polluted place in the United Kingdom.
In einem Ort, der Port Talbot heißt. Das ist der Ort mit der größten Luftverschmutzung in ganz Großbritannien.
And it shows a young boy standing in what he thinks is the snow.
Und es zeigt den kleinen Jungen, wie er in etwas steht, das er für Schnee hält.
Brendler beschreibt hier Season's Greetings. Banksys gesprayter Junge in Pudelmütze und Schal streckt die Zunge raus. Er lässt die Schneeflocken, die vom Himmel fallen, auf der Zunge schmelzen. Das Bild ist direkt an die Garagenecke gemalt. Wenn man um die Ecke schaut, sieht man erst das komplette Graffiti und merkt, die Schneeflocken sind gar keine Schneeflocken.
You see, the steel mills of Port Talbot pumping out the pollution.
Und wenn du weiter wegtrittst von der Garage, siehst du im Hintergrund die Stahlwerke von Port Talbot, die den Dreck in die Luft pumpen.
Es sind Aschepartikel aus einer brennenden Mülltonne.
Brilliantly located.
Das Bild ist perfekt gelegen.
It was until I bought it. Took it
away. Zumindest war es das, bis ich es gekauft und weggebracht habe.
Die Fotos von diesen Banksy-Graffiti in Wales haben es um die ganze Welt geschafft, in Nachrichtensendungen und Zeitungsberichte. Alle haben erfahren, wie schlimm die Luftverschmutzung in Port Talbot ist, durch Graffiti. Allerdings hatte dieses Werk dramatische Auswirkungen auf den Besitzer der Hauswand, erzählt Brendler.
The man whose garage it was on was a nice ordinary steelworker.
Der Mann, dem die Garage gehört hat, war ein netter, einfacher Stahlarbeiter.
The moment it was discovered, he was getting between 400 and 500 phone calls a day.
In dem Moment, als das Graffiti entdeckt wurde, hat er von den Medien 400-500 Telefonanrufe am Tag bekommen. Ich weiß von zwei Momenten, in denen er fast Selbstmord begangen hätte, weil der Druck so groß war.
Twice I know of that he almost committed suicide because the pressure was so great. If you took your children to school, you couldn't get your car back.
Die vielen Touristen, die tagtäglich zum Banksy-Werk gepilgert sind, machen dem Stahlarbeiter das Leben schwer.
Wenn du deine Kinder zur Schule gebracht hast, hast du mit deinem Auto eine Stunde zurückgebraucht, weil du dich durch all die Touristen durchkämpfen musstest.
Für Brendler ist klar, Banksy ist für all diese Probleme des Stahlarbeiters verantwortlich.
Very often he doesn't think these things through.
Er durchdenkt diese Dinge nicht.
He doesn't think, if I do this, what's going to be the effect locally?
Er denkt nicht darüber nach, was für einen Effekt das vor Ort auslöst.
It's
so à la,
look at me, aren't I wonderful?
Schaut mich an, bin ich nicht wundervoll? Ich habe dieses großartige Kunstwerk erschaffen.
I've done this amazing piece of artwork.
Löst ihr jetzt die Probleme?
Now you sort out the problems.
Normalerweise wird die Geschichte andersherum erzählt. Wenn Banksy an die Hauswand von einer Person malt, freut sich die, auserwählt worden zu sein und eventuell sogar eine neue Einnahmequelle zu haben. Bei Brendler funktioniert die Geschichte so. Der Stahlarbeiter, der einen Original Banksy an seiner Garagenwand entdeckt, wird ins Unglück gestürzt und muss jetzt von Brendler gerettet werden, indem er ihm das Kunstwerk abkauft. Allerdings, auch mit dem Verkauf haben die Probleme für den Stahlarbeiter nicht aufgehört. Das gibt Brendler selbst zu.
When he sold it, then everybody in the town, which was mainly all steelworkers.
Als er es verkauft hat, war er in dem Ort, der vor allem von Stahlarbeitern bewohnt wurde, plötzlich der Einzige mit ein bisschen Geld in der Tasche.
Oh, you'll buy the drinks, won't you?
Du kannst ja den Drink bezahlen.
Oh, by the way, my sister's niece.
Übrigens, die Nichte meiner Schwester, deren Auto ist kaputt. Kannst du uns einfach ein paar hundert Pfund leihen?
Continuously.
So ging das andauernd.
Und an diesem Unglück, dass ein Stahlarbeiter und sein Umfeld jetzt Geld besitzen, ist nach John Brendlers Meinung auch Banksy schuld. Nicht er. Für Brendler ist das natürlich sehr praktisch. Wenn Banksy der Böse ist, dann muss er das selbst nicht sein. Er nutzt jede Gelegenheit, Banksy schlecht zu machen.
Well, he makes an awful lot of money.
Er verdient furchtbar viel Geld.
He is in that circle.
Er gehört zu dieser privilegierten Elite, die in der ersten Klasse um die Welt fliegen kann, in ihren Privatjets. Die machen, was sie wollen, wo sie wollen, wann sie wollen.
Do what they like, where they like, when they like.
Ohne irgendwelche Konsequenzen.
Without any consequences.
Ob Banksy mit Privatjets fliegt, kann ich nicht beurteilen. Aber eins weiß ich, durch den Verkauf von seinen besprayten Mauern verdient er auf jeden Fall kein Geld. Und durch Kunstauktionen auch nicht. KünstlerInnen dürfen ihre Werke nicht zur Auktion geben. Auktionen sind immer Second Market, also quasi Kunst aus zweiter Hand. Wer das dicke Geld macht mit Banksys Rekordauktionen, sind also Auktionshäuser, Kunstsammlerinnen und Kunsthändler. Es sei denn, Banksy macht einfach verdeckt bei Auktionen mit. Was mich zu einer weiteren Theorie bringt, wer Banksy sein könnte. Um diese Theorie zu überprüfen, muss ich zu einem Händler, der besonders dreist ist. Er hat allen vorgemacht, wie man mit Banksy-Mauern, egal aus welcher Region der Welt, richtig gut Geld verdient. Ein Deutscher, Stefan Kessler.
Schau, wie schön, oder nicht?
Wunderschön.
Schau mal hier, das Licht und alles.
Genau neben diesem Stefan Kessler sitze ich jetzt im Jeep und fahre über den weißen Sandstrand in der Nähe von New York. Er zeigt mir stolz die fetten Villen in seinem teuren Wohnort, die er sich jetzt leisten kann. Southampton.
Siehst du das?
Ja.
Die Häuser hier, schau mal.
Stefan Kessler will mich beeindrucken. Er fährt immer wieder unsinnig nahe an die Wellen heran.
Ich will auch überleben. Was soll denn jetzt hier passieren? Hast du Angst?
Wir steigen auch aus, oder?
Ich kann dir keinen Wunsch abgeben.
Endlich sind wir da.
Nimmst du das Mikrofon mit, ja, ne?
Nur noch die Mikrofonlautstärke einstellen, dann kann das Interview losgehen.
Ist das der Atlantik?
Sag mal nochmal was.
Hallo, hallo.
Ja.
Mein Name ist Stefan.
Ja.
Wer bist du denn? Bin ich schon drauf? Nee, jetzt.
Kessler hat mir sehr schnell das Du angeboten und ich lasse mich darauf ein. Während ich in seinem Wohnzimmer auf einem riesigen Sofa sitze, mit Blick aus der Glasfront auf eine parkartige, perfekt gepflegte Rasenfläche, erzählt er mir von seiner Banksy-Karriere. Die beginnt kurz nachdem Brad Pitt und Angelina Jolie Banksy-Werke gekauft haben. Damals schließt er sich mit einem anderen Kunsthändler aus England zusammen, Robin Barton.
Und er hat eben die ganzen Sachen mehr oder weniger akquiriert.
Also über Robin Barton bist du an die Mauern gekommen. Der hat die Kontakte hergestellt.
Genau.
Robin Barton bietet die Connections, Stefan Kessler den starken US-amerikanischen Kunstmarkt. Die beiden schaffen es früh, Geld mit Banksy-Originalen zu machen. Gegen Banksys Willen. Ich frage mich, wer solche Mauern kauft. Kessler hat ein gutes Beispiel.
Dieses Shredded Piece, diese Girl with Balloon.
Ausgerechnet Girl with Balloon. Das Bild, das Banksy während der Auktion bei Sotheby's geschreddert hat.
Ich bin stolz darauf, dass wir das Original aus London von der Wand runtergeholt haben und das zum Beispiel an einem sehr berühmten Regisseur in Hollywood verkauft haben.
An wen?
George Lucas.
George Lucas, der Schöpfer von Star Wars, hat eine Original-Banksy-Wand gekauft? Das passt schon. George Lucas soll eine Kunstsammlung im Wert von fast 1 Milliarde Dollar besitzen. Er ist gerade dabei, ein Museum in L.A. zu bauen.
Und George Lucas hatte dann aber auch keine Probleme damit, das zu kaufen und...
Du hast ja auch keine Probleme, hier mit mir zu sitzen.
Das ist ja was anderes.
Warum?
Ich habe jetzt keine Mauer gekauft.
Also ich finde immer, dass Leute, die relativ engstirnig sind und das alles so keinen breiten Horizont haben, dass die halt überall Probleme sehen. Aber Leute, die ein bisschen mehr... das Ganze sehen, haben damit gar keine Probleme. Ich finde ganz wertvoll, dass die Leute, die das Risiko eben eingegangen sind, sowas zu kaufen, dass die langfristig ein wunderbares Investment gemacht haben.
Kessler zeigt mir auf seinem Smartphone all die Mauern mit Banksy-Graffitis drauf, die er von den Straßen weggekauft hat.
Aber die schönen großen, die habe ich leider alle verkauft. Stop and Search. Wet Dog.
Graffitis, die Banksy in gefährlichen Situationen auf Mauern in den palästinensischen Gebieten aufgesprayt hat und die auf die Unfreiheit der Palästinenser in Israel aufmerksam machen sollten. Extrem politisch.
Wie viel hat es denn gekostet, dann so eine Mauer zu kaufen?
Von diesen Leuten aus Palästina, da haben wir einen guten Deal gemacht. Aber...
Das heißt guter Deal.
Für die, sagen wir mal, wenn die, für die war es viel, weil da unten haben die nichts. Und wenn du dann für uns wenig gibst, aber denen, ist es für die viel. Das ist gerecht.
Wie viel war es denn?
Habe ich vergessen.
Kessler zeigt wieder auf sein Smartphone.
Hier.
Auf ein Banksy-Graffiti mit einem kleinen Jungen, der an einer Nähmaschine kniet.
Das war
ein
ganz berühmtes Bild. Slave Labor Boy.
Banksy hat echte Wimpel mit der britischen Flagge an einer Schnur an die Wand neben die gesprayte Nähmaschine geklebt. So wirkt es, als würde der Junge diese Fähnchen herstellen müssen. Kurz vor den Olympischen Spielen in London.
In den Ländern, in Indien und so weiter, dass die halt dann englische Fahnen da so machen und sowas. Ne? Und ausgenommen werden und so. Und da gab es immer Riesentheater teilweise auch, dass wir das dann runtergeholt haben, weil Leute wollten das nicht und so. Aber das hat mir Spaß gemacht. Ne?
Glaubst du, die Leute haben sich dann für die politische Situation interessiert?
Wer?
Die in deine Galerie gekommen sind oder auf die Art Fair?
Ich glaube, dass man auch etwas genießen kann, ohne immer alles zu hinterfragen. Zum Beispiel, ich habe 25 Arbeiten da gehabt, die kamen aus der ganzen Welt. Da kann ich mir jetzt nicht um jedes Bild... Gedanken machen, was ist die politische Situation in dem Land? Also, das mache ich nicht.
Stefan Kessler macht keinen Hehl daraus. Es ist ihm ziemlich egal, welche politischen Botschaften in Banksys Graffitis stecken. Die 2 bis 3 Tonnen schweren Wände aus England und den palästinensischen Gebieten hat er bis nach Miami transportieren lassen, um sie dort den Reichen und Schönen zum Kauf anzubieten.
Dann habe ich den Leuten immer gesagt, schau mal, ich biete dir Sachen auf einem Ort, die du vorher nie gesehen hättest, weil da müsstest du ja durch die ganze Welt fliegen. Und dann fragst du mir solche Fragen. Ja, ist doch gemein, Banksy gegenüber, der verdient doch nichts daran.
Es stimmt, Banksy verdient nichts daran. Trotzdem glaubt Kessler, dass er Banksy einen Gefallen tut, seinen künstlerischen Nachlass für die Welt sichert.
Viele Street Artists zerstören sich gegenseitig ihre Arbeiten, weil sie eifersüchtig sind, das ist mein Gebiet und mein Gebiet und Banksy ist sowieso da über allem und so und viele Leute sind eifersüchtig und so. Und wir haben halt diese Sachen, das ist meine feste Überzeugung, gerettet vor Zerstörung.
Ich zweifle daran, dass sich Banksy über Stefan Kesslers Engagement freut. Aber der geht sogar noch einen Schritt weiter mit seinen Behauptungen.
Aber ich habe Banksy getroffen, wo er sich bedankt hat für das, was ich für ihn getan habe.
Wo habt ihr euch denn getroffen?
In Europa.
Und dann hat er sich bedankt?
Er hat sich vorher bedankt.
Ihr merkt es sicher, ich glaube sowieso nicht viel, was Stefan Kessler erzählt. Und diese Geschichte glaube ich jetzt einfach gar nicht mehr. Doch an einer Stelle werde ich hellhörig.
Also, warte mal. Also, wir waren gerade, erzähl noch mal, wie hast du denn überhaupt Robin Barton kennengelernt?
Läuft jetzt hier? Läuft es jetzt oder nicht?
Es läuft die ganze Zeit.
Da muss ich ja vorsichtig sein.
Warum?
Ja, wer weiß.
Stefan Kessler will hier offensichtlich andeuten,
wie habe ich den kennengelernt?
Dass der Kunsthändler Robin Barton der Banksy ist.
Über einen Freund vom Freund. Über einen Künstler.
Ist dein Geschäftspartner Robin Barton? Ist das Banksy?
Habe ich auch vermutet.
Wenn das stimmt, wäre Banksy der absolute Oberkapitalist, der heimlich seine selbst besprayten Wände verkauft, um damit viel Geld zu verdienen.
Ich habe es auch gedacht. Aber er ist es, glaube ich, nicht.
Wieso hast du es gedacht?
Wo hat das ganze Zeug her? Und Engländer. Aber der ist sicher nicht Banksy. Oder doch? Ich habe vielleicht ein bisschen viel geredet.
Robin Barton. Wieder ein Rob. Vielleicht hat DJ Goldie ja ihn gemeint und nicht Robert Del Naya, als er sich im Radiointerview versprochen hat. Ich frage ihn am besten selbst.
Yeah, let's talk. Like, I just have one question to the technician. Is everything fine? Yes, okay. Everything is fine. We can start. And I will start like directly, like, is that him? Are you Banksy?
Das ist die erste Frage, für die Sie sich entschieden haben. Nein.
I'm not Banksy.
Ich bin nicht Banksy.
Das ist jetzt also Robin Barton. Er klingt sehr normal, sehr aufgeräumt. Robin Barton war früher Fotograf. Er hat Schauspieler wie Hugh Grant und Johnny Depp abgelichtet. Doch nach 25 Jahren im Job gab es einen Karriereknick. Danach ist er Galerist geworden. Und nachdem Brad Pitt und Angelina Jolie die Banksys gekauft haben, Banksy-Händler.
Ah, okay. So, have you ever met like people who thought you are Banksy?
Haben Sie schon mal Leute getroffen, die dachten, Sie seien Banksy?
I've met very many, many, many people who thought I was Banksy.
Ich habe viele, viele Leute getroffen, die dachten, dass ich Banksy sei.
A euro or a pound for every person, I'd be a rich man.
Und wenn ich von all diesen Leuten einen Euro oder einen Pfund bekommen hätte, dann wäre ich jetzt ein reicher Mann.
Robin Barton spielt hier ganz verwundert. Dabei tut er außerhalb dieses Telefonats einiges dafür, damit der Verdacht aufkommt, er sei Banksy. Schon seine E-Mail-Signatur wirkt so. An der Stelle, wo sonst der Name einer Person steht, steht hier Robin Banksy. Und sein Slogan unter der Adresse könnte nicht abgründiger sein. Turning Rebellion into Money. Rebellion in Geld verwandeln. Bestimmt hilft es bei seinen Geschäften mit Banksys illegaler Kunst, wenn die Leute glauben, er sei selbst Banksy. Da kann er wahrscheinlich noch mehr Geld machen. Robin Barton hat natürlich einen großen Vorteil. Die Abkürzung seines Vornamens ist Rob, passend zum Versprecher von Goldie. Plötzlich gibt mir Robin Barton einen Hinweis. Wie auch immer Banksy irgendwann mal mit bürgerlichen Namen geheißen hat, wahrscheinlich heißt er heute anders. In England ist es nämlich extrem einfach, seinen Namen zu ändern.
Und ich habe durch meine Kontakte herausgefunden, dass das genau das ist, was Herr Banksy gemacht hat.
Also hieß er früher zum Beispiel mit Vornamen Robin.
Und jetzt ist er ein Colin oder sowas ähnliches.
Ah, okay. Das ergibt Sinn. Wow, okay. Und dann ist es wirklich nicht so einfach, ihn zu finden.
Das ist es wirklich nicht.
Here we are now. At the middle. Slowly. We are getting nowhere.
Ich glaube nicht, dass Robin Barton Banksy ist.
And that is a pleasure.
Einer, der Banksys Kunst von den Straßen wegkauft und damit Kunstraub ermöglicht. Im Gegenteil. Banksy hat sogar eine Sicherheitsmaßnahme erschaffen, damit so etwas nicht passiert. Pest Control.
Was ist Pest Control?
Wir sind das Büro, das den Papierkram für den Graffiti-Künstler Banksy erledigt. Wir führen detaillierte Aufzeichnungen über alle Kunstwerke, beantworten Anfragen und fangen Hasspost ab. Wir sind die einzige Anlaufstelle für den Künstler.
Wenn ich also eine Frage an Banksy habe, gehe ich dann immer über euch?
Wenn du über einen anderen Kanal mit Banksy sprichst, dann sprichst du in Wirklichkeit nicht mit Banksy.
Das steht genauso in Frage- und Antwortform auf der Website von Banksys Sicherheitsmaßnahme, der Agentur Pest Control. Immer wieder schreibe ich über diese Agentur Banksy an, bitte um ein Interview. Ohne jede Antwort, seit Monaten. Eine Eigenheit von Pest Control, fast egal bei welcher Frage. Schon der Name der Agentur ist typisch Banksy. Der Graffiti-Künstler, der für seine Ratten bekannt ist, hat seine Agentur ausgerechnet Pest Control genannt. Übersetzt heißt das Schädlingsbekämpfung.
Wo kann ich neue Banksy-Kunstwerke kaufen?
Banksy wird von keiner anderen Galerie oder Institution vertreten. Pest Control ist die einzige Verkaufsstelle für neue Arbeiten des Künstlers. Es ist derzeit etwas, nichts verfügbar.
Pest Control ist außerdem die einzige Instanz auf der Welt, die die Werke von Banksy für echt erklären darf. Wenn ihr ein Kunstwerk von Banksy besitzt, aber kein Echtheitszertifikat von Pest Control, könnt ihr enorme Gewinne bei Kunstversteigerungen vergessen. Dann lehnen Auktionshäuser wie Sotheby's oder Christie's die Werke gleich ab. Genauso wie viele Museen. Zuletzt kostete die Echtheitsprüfung eines Banksy-Siebdrucks 100 Pfund und eines seiner Originale 150. Immer plus Mehrwertsteuer. Wenn sich das Werk bei der Prüfung als Fälschung herausstellen sollte, zahlt ihr nichts.
Es gibt eine Menge Leute, die versuchen, gefälschte Banksy-Kunstwerke zu verkaufen und die sich große Mühe geben, sie echt aussehen zu lassen. Wenn es wirkt wie too good to be true, dann ist es das wahrscheinlich auch.
Für die Banksy-Graffitis, die John Brandler, Robin Barton und Stefan Kessler mitsamt Mauern haben ausschneiden lassen, gilt nochmal etwas anderes. Das sind Originale, die sind echt, allerdings illegal angebracht. Banksy würde Leuten, die Werke von den Straßen geklaut haben, niemals ein Echtheitszertifikat geben.
Those people are funny. They ask me for a letter of authentication saying I painted a certain piece.
Sie fragen mich nach einem Echtheitszertifikat, das besagt, dass ich ein bestimmtes Werk gemalt habe.
But that is basically a signed confession on headed notepaper.
Aber das ist im Grunde ein unterschriebenes Geständnis auf offiziellem Briefpapier.
Wenn ein illegales Graffiti an einer Hauswand auftaucht, beweist Banksy auf andere Weise, dass er dahinter steckt. Er lädt ein Foto davon auf seiner Website und seinem Instagram-Kanal hoch. Die Erfindung von Pest Control hat Stefan Kessler den Spaß am Banksy-Geschäft verdorben. Seine Galerien sind geschlossen, er hat aufgehört, mit Banksys Kunst zu handeln.
Das ist nicht mehr witzig. Und dann auch mit diesem ganzen Zertifikat. Ich kriege ungefähr jede Woche Anfragen für Banksy-Sachen. Und dann die nächste Frage ist, ja, haben Sie das Zertifikat?
Ein kleiner Sieg für Banksy. Allerdings, Händler wie John Brandler machen trotzdem weiter. Pest Control kann also nicht dafür sorgen, dass Banksys Werke vor Ort auf der Straße bleiben. Zu viel Geld im Spiel. Keine Chance. Und es gibt auch noch einen anderen Weg, Banksys Werke zu klauen. Man muss sie nicht mal aus Mauern ausschneiden.
Du kannst die Bilder von Banksy gerne für nicht kommerzielle, persönliche Zwecke verwenden. Druck sie in einer Farbe aus, die zu deinen Vorhängen passt. Gestalte eine Karte für deine Omi. Reiche sie als deine eigene Hausaufgabe ein. Was auch immer.
Banksy hat sich schon früh in seinen Büchern dafür ausgesprochen, dass seine Motive gratis von jedem genutzt werden können. Was Banksy allerdings nicht gut findet, wenn mit seiner Kunst Profit gemacht wird, mit Sofakissen oder Weinetiketten. Das möchte er ganz ausdrücklich nicht.
Zu sagen, Banksy hat in seinem Buch geschrieben, Urheberrecht ist etwas für Verlierer, gibt dir nicht das Recht, den Künstler falsch darzustellen und zu betrügen. Wir haben das überprüft.
Jetzt ist es ja genau so, dass überall auf der Welt, also wirklich überall, findet man ja diese Souvenirshops, wo man irgendwie Banksy-Sachen kaufen kann, T-Shirts, Tassen und so weiter.
Genau, derjenige, der was dagegen machen könnte, wäre Banksy selber.
Das ist Jan Weber. Er ist Kunstrechtsanwalt in Köln und vertritt auch öfter Street Artists vor Gericht.
Sein Problem ist, er müsste dann auch offenlegen, wer er eigentlich ist. Und genau das machen sich, denke ich, diese ganzen Souvenirshops auch zunutze. Es wird ihnen nichts passieren. Wo kein Kläger, da kein Richter.
Warum ist es so, dass er seine Identität offenlegen müsste? Warum geht das nicht anonym als Banksy? Woran liegt das?
Er müsste den Nachweis eben bringen, dass er selber der Urheber ist. Und nur der Urheber kann dann vorgehen gegen jemanden, der seine Urheberrechte verletzt. Und um diesen Nachweis zu bringen, muss er eben schon mehr machen, als nur zu sagen, ich bin es. Also er muss sagen, an welchem Ort, zu welcher Zeit er das gemacht hat. Er muss Zeugen dafür vielleicht bringen, die ihn gesehen haben, dass er eben nachweisen kann, ich war das. Und in einer Klage muss er auch seinen Namen und seine Adresse offenlegen.
Ziemlich logisch, dass Banksy das alles nicht machen kann, wenn er seine Anonymität wahren will. Er hat also versucht, seine Bilder von der Straße anders vor Missbrauch zu schützen. Über das Markenrecht. Erstmal erfolglos. Die Grußkartenfirma Full Color Black ist deshalb vor Gericht gezogen. Sie selbst will Banksy-Motive als Marke eintragen lassen, um diese dann kommerziell nutzen zu können. Und die Grußkartenfirma hatte mit dieser Klage bei zwei Motiven sogar Erfolg. Das Markenrecht wurde Banksy bzw. Pest Control per Gerichtsentscheid entzogen. Unter anderem, weil Banksy die Marke ja selbst gar nicht kommerziell nutzen würde. Lange dachten alle, okay, juristisch ist die Sache jetzt klar. Banksy verliert bestimmt auch bald die Markenrechte an anderen Motiven. Doch dann hat Banksy Berufung eingelegt und diesmal hat er gewonnen. Und während das so hin und her gegangen ist, ist etwas so Dreistes passiert, dass Banksy sich entschieden hat, sich nochmal anders zu wehren. Nicht juristisch, sondern auf Banksy-Art.
Künstler verärgert über Motivklau. Banksy ruft zu Ladendiebstahl auf.
Am 18. November 2022 lädt Banksy ein Foto auf Instagram hoch. Es zeigt ein Schaufenster der Modemarke Guess in London. Hinter den Schaufensterpuppen ist Banksys Flower Thrower zu sehen. Der vermummte Aktivist, der einen bunten Blumenstrauß wirft. Vorne am Schaufenster steht
Guess, brandalized with graffiti by Banksy.
Eine Kollektion von einer berühmten Modemarke. Mit Banksy-Motiven, für deren Nutzung er keinen Cent bekommt. Banksy schreibt unter das Foto:
Attention all shoplifters, please go to Guess on Regent Street. Bitte geht zu Guess in die Regent Street. Sie nutzen mein Werk, ohne mich zu fragen.
How can it be wrong for you to do the same to their clothes?
Was kann also falsch daran sein, wenn ihr mit deren Kleidung dasselbe macht?
Dieser Post bekommt noch am selben Tag knapp 1 Million Likes. Kurze Zeit später ist das Schaufenster in London verhüllt, die Filiale geschlossen. Die über 12 Millionen Instagram-Follower von Banksy sind Guess offenbar doch zu gefährlich. Wieder ein kleiner Sieg. Allerdings kann man auf der Website von Guess immer noch Pullover und Handtaschen mit geklauten Banksy-Motiven bestellen. In der nächsten Folge, nach der Elefantenshow, hat Banksy noch ein anderes Problem. Ein künstlerisches. Diese Riesenshows, die passen irgendwie gar nicht zu ihm, zu seinem Witz und seiner kriminellen Ader. Er muss neue Wege gehen, künstlerisch. Und er macht etwas, das ihm keiner mal ebenso klauen kann wie seine Graffitis von der Straße. Erstens, er kapert ein Museum.
Dies ist die erste Ausstellung, die ich je gemacht habe, bei der das Geld der Steuerzahler dafür verwendet wird, meine Bilder aufzuhängen, anstatt sie abzukratzen.
It's phenomenal, the impact.
Die Auswirkungen waren phänomenal.
Und zweitens, er macht einen Film.
Ladies and Gentlemen, Oprah Winfrey.
Einen Dokumentarfilm, für den er sogar für den Oscar nominiert wird.
Here are the nominees for Best Documentary Feature. Exit Through the Gift Shop, Banksy and Jamie DeCruz. Gasland, Josh Fox and Trish Atlantic.
Ich bin Ortrun Schütz und das war Banksy. Rebellion oder Kitsch? Folge 5. Kunstraub. Brangelina und der Elefant. Ein ARD-Original vom RBB. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Idee, Autorin und Host, Ortrun Schütz. Dramaturgie und Storyberatung, Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion, Roman Ruthardt und Romy Sigmüller. Executive Producer RBB, Jens Jarisch. SprecherInnen, Peter Becker als Banksy, Kim Neubauer, Martin Brettschneider, Max Hegewald und Bernd Moss. Technische Realisation, Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regie und Sounddesign, Giuseppe Maio.